Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 0 Uhr mit Juliette Groß. Das Bundesverwaltungsgericht hat Abschiebungen nach Griechenland für zulässig erklärt. Alleinstehende, gesunde und arbeitsfähige Migranten aus Drittstaaten dürfen dorthin zurückgeschickt werden. Aus der Nachrichtenredaktion Katrin Schirwagen.
Wörtlich heißt es in der Urteilsbegründung, der Maßstab sei, ob den Menschen Brot, Bett und Seife zur Verfügung stünden. Zwar gäbe es Mängel im griechischen Aufnahmesystem, diesem Personenkreis drohe aber keine extreme Not. Die Richter wiesen damit die Klagen eines staatenlosen Mannes aus dem Gazastreifen und eines Somaliers ab. Die Männer hatten in Griechenland Flüchtlingsschutz erhalten. Später reisten sie nach Deutschland weiter und stellten erneut Asylanträge. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge lehnte diese ab und ordnete die Abschiebung nach Griechenland an.
Ein von der Bundesregierung gechartertes Flugzeug mit Afghanen ist am Flughafen Leipzig gelandet. Insgesamt seien 138 Menschen angekommen, teilte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums mit. Nach Angaben des Auswärtigen Amts handelte es sich bei den Passagieren um Menschen aus verschiedenen Programmen, die eine rechtsverbindliche Aufnahmezusage erhalten haben. Dabei geht es um Menschen, die nach der Machtübernahme der radikal-islamischen Taliban als besonders gefährdet gelten. Alle Aufnahmeberechtigten hätten zuvor zahlreiche Sicherheitsüberprüfungen durchlaufen. Die Menschen in Deutschland haben im vergangenen Jahr etwas weniger Geld für gemeinnützige Zwecke gespendet als im Vorjahr. Wie das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen mitteilte, sank der Gesamtbetrag um gut 2% auf 12,5 Milliarden Euro. Das Spendenvolumen habe sich damit trotz des schwierigen wirtschaftlichen und politischen Umfelds weiterhin auf einem sehr hohen Niveau bewegt, hieß es. Bayern München ist im Viertelfinale der Champions League gegen Inter Mailand ausgeschieden. Nach einer 1:2 Niederlage im Hinspiel schafften die Bayern im Rückspiel in Mailand nur ein 2:2. Aus der Sportredaktion Max Seib.
Kurz kam bei den Bayern Hoffnung auf, denn nach 52 Minuten gingen die Münchner durch Harry Kane in Führung. Inter antwortete aber mit einem Doppelschlag. Martinez und Pavard trafen beide nach Eckbällen. Der Treffer von Eric Dier zum 2:2 reichte nicht mehr. Die Bayern verpassen damit auch das Champions-League-Finale im eigenen Stadion. Inter Mailand trifft im Halbfinale auf den FC Barcelona. Im anderen Semifinale stehen sich Paris Saint-Germain und Arsenal gegenüber. Die Londoner gewannen nach dem Hinspiel auch das Rückspiel gegen Real Madrid. In diesem Fall auswärts mit 2:1.
Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Deutschland. Im Osten meist trocken, im Westen gebietsweise Schauer und einzelne Gewitter. Tiefstwerte 15 bis 4 Grad. Tagsüber im Osten länger heiter, im Westen zeitweise Schauer und einzelne Gewitter. 7 Grad in der Eifel bis 28 Grad an der Oder. Es ist 0:03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Die A1 Köln Richtung Euskirchen ist zwischen Köln-Bocklemünd und dem Kreuz Köln-West wegen Wartungsarbeiten gesperrt. Die A2 Berlin Richtung Hannover ist zwischen dem Kreuz Magdeburg und Bornstedt gesperrt. Die A3 Würzburg Richtung Nürnberg ist zwischen Höchstadt Nord und Höchstadt Ost wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Die Umleitung führt dort über die U15. A4 Dresden Richtung Görlitz zwischen Weißenberg und Kodersdorf 3 Kilometer Stau. Die A7 Kassel Richtung Fulda ist zwischen Homberg-Efze und Bad Hersfeld-West wegen Reinigungsarbeiten gesperrt, dadurch ab Mahlsfeld 3 Kilometer Stau. Die Umleitung führt sie über die U10 über Ellingshausen nach Bad Hersfeld-West. Die A38 Halle Richtung Leipzig ist zwischen Lützen und Leipzig-Südwest nach einem Unfall gesperrt. Und A94 Passau Richtung München, der Tunnel Einhausung Wimpersing wird gewartet und ist daher noch bis in die frühen Morgenstunden gesperrt. Die Umleitung führt über die U26.
Die ARD-Infonacht.
Und die kommt wie immer aus Hamburg von NDR Info. Ich bin Alex Franz. Willkommen. In Leipzig ist am Abend ein Flugzeug aus Pakistan gelandet. An Bord 144 Menschen aus Afghanistan, denen die bisherige Bundesregierung zugesagt hat, dass sie nach Deutschland kommen dürfen. Das dürfen diese Menschen deshalb, weil sie früher als Ortskräfte für die Bundeswehr gearbeitet haben oder sich in Afghanistan für Demokratie, Menschenrechte oder Pressefreiheit eingesetzt haben. Seit der Machtübernahme der Taliban sind sie und ihre Angehörigen in Gefahr. Soweit so nachvollziehbar. Weil aber die kommende unionsgeführte Bundesregierung das Bundesaufnahmeprogramm, wie es heißt, nicht weiterführen möchte, ist die Empörung über diesen gestrigen Flug in den Reihen der Union groß. Philipp Eckstein berichtet aus Berlin.
Der Ton in der Debatte um die Aufnahme von Flüchtlingen aus Afghanistan ist laut und scharf. Sachsens Innenminister Armin Schuster von der CDU polterte bereits vor Tagen, es sei infam und vollkommen verbohrt, dass Außenministerin Annalena Baerbock quasi in letzter Sekunde vor ihrem Abtritt so weitreichende Aktionen durchführe. Ganz ähnlich äußerte sich wenig später auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer.
Wenn wir uns jetzt anschauen, dass in den letzten Tagen der Amtszeit der Außenministerin ständig Flüge kommen, mit afghanischen Menschen, obwohl ganz klar ist, dass die neue Bundesregierung eine andere Haltung, dass die Menschen in Deutschland eine andere Haltung haben.
Dann illustriere das, so CDU-Politiker Kretschmer im ZDF.
Wie man sich über die eigentliche Meinung in einem Land erhöht und nur die eigene Sichtweise als die richtige gelten lässt. Damit muss Schluss sein.
Die Co-Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Britta Hasselmann, weist das zurück.
Es gibt keinen Grund für Empörung an dieser Stelle, denn wir haben eine humanitäre Verantwortung. Wir sind 20 Jahre im Afghanistan-Einsatz gewesen.
Dort herrsche mit den Taliban jetzt ein brutales Terrorregime, sagt die Grünen-Politikerin Hasselmann. Und
dass gerade Frauen, Kinder, aber auch Regimekritikerinnen, Menschenrechtlerinnen gefährdet sind an Leib und Leben. Und wir haben eine rechtlich verbindliche Zusage gegeben für diese Aufnahme. Und deshalb ist es auch richtig und notwendig, sie durchzuführen.
Nach der Machtübernahme der radikal-islamistischen Taliban im Sommer 2021 hatte Deutschland im Jahr darauf ein Bundesaufnahmeprogramm gestartet, um besonders gefährdeten Afghaninnen und Afghanen die Einreise zu ermöglichen. Bis zu maximal 1000 Menschen sollten pro Monat kommen. Tatsächlich waren es bislang deutlich weniger. Laut Angaben des Auswärtigen Amts insgesamt rund 1400. Doch und hierum dreht sich die aktuelle Debatte. Stand jetzt haben noch rund 2600 Menschen eine Zusage für eine Aufnahme.
Das ist ja hier nicht eine Ad-hoc-Aktion, sondern dieses Bundesaufnahmeprogramm gibt es jetzt schon seit einer ganzen Zeit.
Das sagt Christian Wagner, Sprecher des Auswärtigen Amts, als er in Berlin auf die Kritik von CDU und CSU angesprochen wird.
Das funktioniert nach klaren Kriterien in enger Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden. Diese Menschen sind auf Herz und Nieren geprüft. Und haben eine verbindliche Aufnahmezusage.
Insofern, so der Sprecher des Auswärtigen Amts,
kann ich das nicht so richtig verstehen, was da gesagt wird.
Und er bestätigt, heute ist ein Flieger in Pakistan Richtung Deutschland gestartet. An Bord Afghaninnen und Afghanen. Laut sächsischem Innenministerium sind für den 23. und 29. April weitere Flüge mit afghanischen Flüchtlingen nach Deutschland geplant. Die Debatte über das Für und Wider dürfte also weitergehen.
Philipp Eckstein berichtete. Was also gilt nun? Die Zusage der alten Bundesregierung, diese Menschen aus Afghanistan bzw. den Flüchtlingslagern nebenan in Pakistan herauszuholen? Oder doch der neue Koalitionsvertrag von Union und SPD, der genau dieses humanitäre Aufnahmeprogramm beenden will? Christoph Heinzle war jahrelang als Afghanistan-Korrespondent vor Ort. Er weiß also sehr genau, über welche Menschen wir hier sprechen. Mein Kollege Tim Krohn hat ihn gefragt, ob er die ziemlich harsche Diskussion nachvollziehen kann.
Ein Stück weit kann ich die nachvollziehen, denn es ist ja viel passiert seit dem Zeitpunkt, als die bisherige Koalition, die Ampelkoalition, sich damals vorgenommen hatte, Menschen aus humanitären Gründen aus Afghanistan aufzunehmen. Das sind die im sogenannten Bundesaufnahmeprogramm. Aber auch jene weiter aufzunehmen, die mal für deutsche Institutionen, die Bundeswehr, das Auswärtige Amt, Entwicklungsministerium und Organisationen gearbeitet haben, die sogenannten Ortskräfte. Das ist ein anderes Programm, aber all die sitzen nun in diesen Fliegern und die Situation hat sich natürlich geändert. Die Stimmung gegenüber Migration und Migranten und Migrantinnen in Deutschland hat sich geändert. Und so wie man es damals politisch entschieden hat, diese Menschen aufzunehmen, mit guten Gründen, wie ich denke, kann man natürlich theoretisch auch politisch entscheiden, nein, es ist jetzt genug. Die Frage, die sich diesen Menschen jetzt stellt, die da noch warten, diesen mehreren Tausend, die in Pakistan und teilweise Afghanistan sind, ist ja, kommen wir denn noch rüber oder ist das Programm quasi ab sofort dicht? Dazu muss man ja sagen, der Koalitionsvertrag ist ja noch nicht gültig, die Koalition steht noch nicht. Aber da ist sicherlich ein Niemandsland.
Täuscht eigentlich dieser Eindruck, dass kaum ist die alte Bundesregierung abgewählt, sich diese Flüge häufen? Stimmt der Eindruck?
Ja, der stimmt de facto. Es ging lange Zeit nichts. Das hatte aber viele Gründe. Es gibt ja keine direkten diplomatischen Beziehungen zwischen Berlin und Kabul, also zwischen der Taliban-Regierung und der Bundesregierung. Und so war es lange sehr mühsam und sehr schwer, mit Vermittlern von der arabischen Halbinsel zu versuchen, da Vereinbarungen zu erreichen. Das betrifft die Rückführung, aber auch das Ausfliegen. Es war lange Zeit sehr schwer, diese Sicherheitsüberprüfungen, die sehr scharf, sehr umfassend geraten sind, in Islamabad in der deutschen Botschaft durchzuführen mit Verfassungsschutz, mit BKA, mit Bundespolizei. All das ist jetzt passiert. Die Menschen, die eine Zusage hatten, haben dann auch Visa bekommen und werden jetzt rübergebracht. Aber sicher auch in dem Wissen, lange wird es nicht mehr gehen. Also wenn man den Menschen zu ihrem Recht verhelfen will, das sie ja schriftlich haben mit diesen Zusagen, dann muss man sich vielleicht beeilen.
Und da gibt es ja zwei Probleme. In Pakistan selbst hört man immer wieder, werden diese Lager langsam aufgelöst, da werden die Leute auch zurückgeschoben nach Afghanistan. Das ist ja das eine Problem vor Ort. Und das andere dann die Bundesregierung, die neue und dieser neue Koalitionsvertrag.
Genau. Und der Druck steigt vor Ort. Der stieg schon in den letzten Monaten, seit letztem Jahr, dass diese Menschen rausgedrängt werden. Menschen, die in Gästehäuser leben, teilweise auch auf eigene Rechnung, die nicht mehr zurück können nach Afghanistan wegen der Gefährdung dort. Wir sprechen von ehemaligen Abgeordneten, von Journalisten, von Menschenrechtlerinnen, Frauenrechtlerinnen, die dort gefährdet sind und raus wollen. Und jetzt natürlich nicht kurz vor dem Ziel quasi bei erteilter Zusage dann nicht noch abgeschoben werden wollen nach Pakistan. Aber in Deutschland ist die politische Gemengelage einfach, wie sie ist und damit ein Stück unklar. Deshalb kann man schwer prognostizieren, wie viele dieser Flüge es noch geben wird.
Wenn man Christoph Heinzle nun diese Diskussion verfolgt, da muss man sich ja fast schon fragen, war es überhaupt klug, solche Zusagen zu geben, die alle rauszuholen? Deutschland hilft?
Ich glaube ja, und vielleicht versetzen wir uns einfach mal ins Jahr 2021 zurück, weil wir alle staunend auf dem Fernsehschirm verfolgt haben, mit welch unglaublichen Szenen da die internationalen Truppen abgezogen sind, die Taliban die Macht ergriffen hatten in Afghanistan, die Menschen sich an Flugzeuge hängten, in ihrer Verzweiflung versuchten, über die Mauern des Kabuler Flughafens zu kommen und wie alle unisono aus allen Parteien, inklusive CSU, Union und anderen, gesagt haben, wir müssen denen helfen, wir müssen die rausbringen. Definitiv die deutschen Behörden und Ministerien geholfen haben und definitiv auch Menschen, die für ein demokratisches Afghanistan standen, das die Taliban nun erstmal platt gemacht haben. Damals war das einhellig so. Inzwischen eben hat sich die Lage geändert. Man kann und muss das wahrscheinlich neu diskutieren, sich aber gelegentlich auch vielleicht an die Vergangenheit erinnern und die zwei Jahrzehnte, in denen Deutschland mit sehr viel Geld, sehr viel Menschen und sehr viel Energie versucht hat, Afghanistan auf einen anderen Weg zu lenken.
Soweit die Einschätzungen von Christoph Heinzle. Er war über mehrere Jahre als Afghanistan-Korrespondent für die ARD vor Ort. Die EU-Kommission hat nun eine Liste mit 7 Ländern veröffentlicht, die künftig als sichere Herkunftsländer gelten sollen. Damit könnten Asylanträge von Menschen aus diesen Ländern EU-weit schneller bearbeitet werden. Aus Brüssel, Katrin Schmid.
Der erste Teil der von der EU-Kommission vorgestellten Liste spricht eine klare Sprache. Bei Asylantragstellern aus dem Kosovo, aus Bangladesch, Kolumbien, Ägypten, Indien sowie Marokko und Tunesien sollen Verfahren künftig schneller werden. Das sagt der zuständige Kommissionssprecher Markus Lammert.
Die EU-Kommission schlägt heute vor, Neuerungen des Asylpakts zu nutzen, um eine Liste sicherer Herkunftsländer zu erstellen. Die Asylanträge von Staatsangehörigen sicherer Herkunftsländer werden dann schneller bearbeitet werden können, mit einer maximalen Bearbeitungsdauer von 3 Monaten.
Bislang liegt die Frist der Bearbeitung, zumindest auf dem Papier, bei 6 Monaten, bis zum Beispiel die Rückführung angeordnet wird. Diese nun von der EU aufgestellte Liste der sicheren Herkunftsstaaten gilt, wenn EU-Parlament und die Mitgliedstaaten dem Vorschlag zustimmen, zusätzlich zu den nationalen Listen. In Deutschland etwa stehen, neben den EU-Mitgliedstaaten und den Westbalkanländern, noch Georgien, Ghana, Moldau und der Senegal auf dieser Liste. Die Brüsseler Liste wäre mit Ausnahme des Kosovo also eine Ergänzung. Die Vorschläge der Kommission gehen aber noch weiter, so Sprecher Markus Lammert.
Die Kommission ist der Auffassung, dass ein EU-Kandidatenland grundsätzlich die Kriterien für die Einstufung als sicheres Herkunftsland erfüllt. da die Kandidatenländer im Rahmen ihres Weges zur EU-Mitgliedschaft auf die Stabilität von Institutionen hinarbeiten, die Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte sowie die Achtung und den Schutz von Minderheiten gewährleisten.
Bei diesem zweiten Teil der Liste dürfte wohl noch einiges an Klärungsbedarf drin sein. Allen voran, was den EU-Beitrittskandidaten Türkei betrifft. Denn Menschen aus der Türkei sind in Deutschland zum Beispiel derzeit die dritthäufigsten Antragsteller.
Informationen von Katrin Schmidt. Es ist mittlerweile Donnerstag, der 17. April, 0.15 Uhr.
Die ARD-Infonacht.
Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den USA sind verunsichert. Nicht wenige sind verzweifelt. Seit der Amtseinführung von Präsident Trump haben er und seine Regierung mit vielen Dekreten in den Wissenschaftsbetrieb eingegriffen. Tausende von Mitarbeitern wurden entlassen, hunderte Forschungsprojekte gestoppt, Stipendien pausiert und Finanzierungen wurden gestrichen. Die Elite-Uni Harvard ist jetzt auf Konfrontationskurs gegangen. In einem Schreiben des Unipräsidenten Garber heißt es, die Universität werde ihre Unabhängigkeit und ihre verfassungsmäßigen Rechte nicht aufgeben. Meine Kollegin Judith Schulte-Loh hat darüber mit Katrin Klüver-Ashbrook gesprochen. Sie ist Expertin der Bertelsmann-Stiftung für die USA. Sie selbst hat auch in Harvard studiert und hat auch noch Kontakte dorthin. Was also hört sie von dort?
Ja, ich höre, dass viele Studenten, viele Lehrkräfte, Lehrkörper vor allen Dingen jetzt erstmal stolz sind auf diese Flanke, die Alan Garber Richtung Washington gezeigt hat. Vor allen Dingen, weil eben eine Peer-Universität, wie man sagt, Columbia, sich in einer ähnlichen Frage ganz anders verhalten hatte, eingeknickt war gegenüber der Trump-Regierung, viel versprochen hatte, trotzdem eben nicht die föderalen Gelder zurückbekommen hatte. Und so steht Harvard nicht nur natürlich als Sinnbild für alle Universitäten in den USA, aber in dieser Entscheidung eben auch als Vorlage für alles, was da noch kommen könnte, denn es wird noch einiges kommen.
Erstmal zu dem, was wir haben. 2,2 Milliarden US-Dollar wurden für Harvard auf Eis gelegt. Der Vorwurf lautet Missachtung von Bürgerrechten und unzureichendem Einsatz gegen Antisemitismus. Wie setzt man sich mit diesen Vorwürfen auseinander?
Na, indem man sie erstmal kritisch ernst nimmt. Das hat Harvard, das haben andere Universitäten besonders seit den vielen Vorgängen nach dem 7. Oktober getan. Viele Universitäten haben nachgebessert im Schutz der eigenen Studenten, in einer Besserung des Campusklimas. All diese Nachweise hat Alan Garber uns Alumni und anderen vor 2-3 Monaten in eine lange E-Mail geschrieben, als das Gerangel mit der Regierung Trump erst losging. Aber Alan Garber hat etwas sehr Schlaues gemacht vor 2 Tagen, als er die Antwort der Harvard-Universität veröffentlicht hat. Er hat den Brief mitgegeben, den die Trump-Regierung an Harvard geschickt hat. Und daraus wird in 4 Seiten relativ schnell klar, dass es hier eben nicht um die Bekämpfung des Antisemitismus vordergründig geht oder auch gegen Diversitätsmethoden, sondern es geht hier um Eingriff in die freie Lehre. Es geht hier um Eingriff in Disziplinarverfahren von Harvard. Es geht darum, Harvard zu kontrollieren und zu drangsalieren. Das wird aus dem Schreiben ganz klar. Und so hat Alan Garber das Argument für Harvard quasi aus diesem Schreiben entnommen.
Ja, viele Programme zur Förderung von Diversität, also Diversity, Gleichberechtigung, Inklusion wurden ja schon eingestellt. Haben Sie eine Vorstellung davon, welches Ziel Trump tatsächlich verfolgt?
Das ist ein lang gehegtes Ziel von MAGA-Republikanern, von sehr rechten Republikanern. 2021 gibt es eine Rede von J.D. Vance auf einem nationalen konservativen Kongress, wo er die Professoren als die Feinde beschreibt. Es soll vorgegangen werden gegen eine vermeintliche linke Durchsetzung von elitären Institutionen. Das ist quasi die Krönung des Kulturkampfs, der zum Beispiel auf Ebene der sekundären Bildung in den USA schon lange läuft. In den USA sind über 10.000 Bücher aus Büchereien herausgenommen worden, Teil dieses Kulturkampfs. Und da sind die Universitäten quasi die Spitze. Also es soll wirklich strategisch gegen Universitäten vorgegangen werden. Das passt nicht wirklich zu den anderen wirtschaftlichen Plänen von Donald Trump, einer Reindustrialisierung, einem neuen goldenen Zeitalters der USA. Wie das zusammenpassen soll, ist wie viele Dinge in der Trump-Regierung unerklärlich.
Die Frage ist natürlich jetzt, wenn wir auf die Unis noch mal genauer schauen, wie können die sich wehren? Harvard ist eine reiche Uni, kann auf Stiftungsvermögen und Alumni-Spenden zurückgreifen. Wie sieht es bei den anderen Unis im Land aus?
Ja, das kann sie, aber auch nicht uneingeschränkt. Auch da gibt es Steuerstatuten und andere Dinge, die eben diese Gelder regeln. 750 Millionen Dollar hat sich Harvard schon von der Wall Street geliehen in der letzten Woche im Übrigen. Aber für andere Unis, besonders für staatlich abhängige Unis, wird diese Sorte der Drangsalierung noch viel ärger, noch viel deutlicher werden. Denn da, wo Universitäten noch viel stärker entweder von Geldern des Bundeslandes abhängen oder eben von Washington, könnte in der Tat so losgehen, dass Washington viel mehr vorgibt darüber, was gelehrt wird, was geforscht werden darf und wie ein normaler Universitätsbetrieb aussehen darf. Und das ist faktisch natürlich ein Verstoß gegen den ersten Verfassungszusatz. Also ich gehe davon aus, dass sehr viel geklagt werden wird. Aber, und das haben wir auch schon gehört, die Trump-Regierung will härtere Bandagen noch gegen Harvard und andere Universitäten anwenden.
Was kann da noch härtere Bandagen sein?
Naja, erstes Mal hatten sie ursprünglich angekündigt, gegen Harvard 9 Milliarden Dollar quasi wegzunehmen. In der Kernforschung 11 Krankenhäuser im Umfeld von der Universität hängen von Harvard und Harvards Forschung ab. Das wäre das Erste. Das Nächste wäre, den Steuerstatus von Harvard zu verändern, sodass sie eben nicht mehr gut eingreifen können auf das, was sie in Stiftungen an Geldern haben. 53 Milliarden sind, das ist ein ganz beächtlicher Topf. Aber umgekehrt könnten sie natürlich auch anfangen, Stipendiengelder, die zentral über das Bildungsministerium oder Studentendarlehen vergeben werden, nicht mehr zulässig zu machen zu bestimmten Universitäten und dort neue Zwänge aufzustellen, die dann Universitäten nicht mehr erlauben, ihre eigenen Studenten auszusuchen, um dort natürlich für eine erweiterte und flächendeckende Bildung zu sorgen. Also da geht noch einiges.
Eins kurz zum Schluss, wie könnte Hilfe aus dem Ausland aussehen?
Hilfe aus dem Ausland kann für die besonders bedrohten Forscher, in denen ihnen Abhilfe geboten wird, nach Europa, nach anderswo hinzukommen. Das hat Cem Özdemir in einem Stück von Table Media erwähnt. Unser Vorteil in der Forschung ist die Freiheit. Da wird sicher einiges kommen können. Aber dennoch, ja, viele Alumni, die es auf der ganzen Welt verteilt sind, werden sich jetzt überlegen, ob es nun Harvard ist oder die University of Michigan, wie sie spenden, wie sie helfen, wie sie Studenten gegebenenfalls auch in ihren studentischen Anliegen unterstützen.
Sagt Katrin Klüver-Eschbrook, Expertin der Bertelsmann Stiftung für die USA. Nach Italien und Spanien ist Deutschland der drittgrößte Lederhersteller in Europa. Rund 3 Millionen Rinder werden jedes Jahr geschlachtet. Ein großer Teil davon wird nach Angaben des Verbands der deutschen Lederindustrie zu Autositzen, Möbeln, Taschen und Schuhen verarbeitet. Leder zu tragen oder als Möbelstoff zu nutzen, ist gesellschaftlich legitimiert. Für Leder, Felle und Pelze von Füchsen gilt das nicht. Ein übersehener Rohstoff also. Sandra Limoncini berichtet.
Mehr als 500.000 Füchse werden jedes Jahr in Deutschland geschossen. Rund 110.000 davon in Bayern. Nach Angaben des Bayerischen Jagdverbandes wird dadurch die Population kleiner gehalten und das sogenannte Niederwild geschützt. Das Fell der geschossenen Füchse wird nicht wie etwa Rindsleder in der Fleischindustrie für die Weiterverarbeitung genutzt. Über 100.000 Füchse und ihre Felle werden also allein in Bayern jährlich verbrannt. Diese könnten aber auch als Rohstoff für Kleidung durchaus sinnvoll sein. Das Leder kann bearbeitet und genutzt werden. Und das dichte Winterfell könnte in der Kleidungsindustrie verwertet werden. Nur hat echter Pelz in Deutschland ein schlechtes Image, sagt Sabine Resch, Professorin für Modejournalismus in München.
Wir denken bei Pelz ausschließlich daran, dass Pelz nicht nachhaltig ist, dass Pelz den Tieren nicht gut geht, dass wir diese widrigen Umstände verändern wollen.
Die Tierschutzorganisation PETA lehnt im Übrigen auch Vintage-Pelze ab und Fellmäntel oder Produkte, die aus Abfallfellen gefertigt wurden. Wie PETA dem BR auf Anfrage sagte, erhöht das Tragen jedweden Pelzes einfach die Akzeptanz der Menschen, Tierfelle zu tragen. Modeexperten arbeiten aber daran, das schlechte Image der Pelze wieder aufzupolieren, sagt Sabine Resch.
Denn nicht jeder Pelz ist so gewonnen, wie wir das nicht haben möchten. Da gibt es ein schönes Beispiel, wenn jemand den Pelzmantel oder die Stola oder eine Jacke von der Oma, von der Tante erbt. Dann ist dieser Pelz vielleicht 50, 60, 70 Jahre, die halten ja, die sind ja nachhaltig.
Und nicht nur das. Sie wegzuwerfen wäre geradezu eine Verschwendung von Rohstoffen und Energie, sagt die Expertin. Man kann alte Pelze upcyclen oder beim Kürschner, also beim Fachhändler, ändern lassen, denn sie wärmen gut. So wie Funktionskleidung, die oft Pelze ersetzt hat. Aber die hat einen großen Nachteil. Sabine Resch?
Funktionskleidung überhaupt, das sind ja Polyestergarne. Die sind ganz fein und dünn, die nennt man Nanogarne. Die sind atmungsaktiv, aber sie werden gewonnen aus Öl.
Warum dann einen nachhaltigen Rohstoff wegwerfen oder nicht nutzen? Und das sollte für alle Fälle gelten, die beim Jagen anfallen, findet Severin Webora von der Landesjagdschule in Wunsiedel.
Wenn man die Diskussion ehrlich zu Ende führen wollte, dann müsste man sich auch über die Verwertung der Decke des Rehs oder des Hirsches oder der Gams in Bayern die gleiche Diskussion führen.
Ob Pelze tatsächlich wieder ins Modebewusstsein zurückkommen und zumindest, wenn sie aus nachhaltiger Produktion sind, wieder tragbar werden, wird man sehen.
Ein Beitrag von Sandra Limoncini.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Mads Nicholson. Der Traum vom Finale im eigenen Stadion ist geplatzt. Der Champions-League-Pokal wird am 31. Mai in München nicht an den FC Bayern gehen. Die Bayern sind raus. Das Viertelfinal-Rückspiel bei Inter Mailand endete 2:2. Das Unentschieden reicht nach der Hinspielpleite nicht. Michael Küster berichtet aus Mailand.
Eine engagierte Leistung, vor allem in der ersten Halbzeit, aber mit unterm Strich zu wenig Torchancen war es ein 0:0 nach 45 Minuten. Aber kurz nach dem Seitenwechsel brachte Harry Kane die Münchner in Führung mit einem Flachschuss aus 13 Metern halb rechts links ins Tor flach hinein. Dann dauerte diese Führung allerdings keine 6 Minuten. Und dann drehte Inter Mailand nach 2 Ecken durch Martinez und Pavard die Partie zunächst in der 58. und 61. Minute, führte seinerseits, sah wie der sichere Halbfinalist aus, aber Eric Dier wiederum nach einer Ecke in der 76. Minute machte das Ding nochmal spannend mit einem Kopfball aus unmöglichem Winkel von der linken Grundlinie über Jan Sommer hinweg. Und dann rannten die Bayern an, aber das dritte Tor, das für die Verlängerung gereicht hätte, wollte nicht mehr fallen. Am Ende ein 2:2. Die Münchner scheiden aus der Champions League und verpassen damit auch das Finale der Horm in München.
Das Bernabeu-Stadion in Madrid ist bekannt für große Fußballabende mit spektakulären Wendungen. Diesmal aber nicht. Real Madrid ist ausgeschieden. Nach der 0:3-Pleite beim FC Arsenal gelang zu Hause kein Fußballwunder. Arsenal gewann auch diese Partie 2:1. Ein Champions-League-Halbfinale komplett ohne Real Madrid und den FC Bayern München kommt selten vor. Erst zum zweiten Mal in den vergangenen 16 Jahren. Inter Mailand spielt gegen Barcelona und Paris Saint-Germain gegen den FC Arsenal. Im Spitzenspiel der Handball-Bundesliga haben sich die Füchse Berlin und der Pokalsieger THW Kiel in Kiel getroffen. Mit dem besseren Ende für den Tabellenführer aus Berlin. Die Füchse holten beim 36:34 einen ganz wichtigen Sieg im Titelrennen. Rudi Dautwitz berichtet aus Kiel.
Mit der Niederlage verabschiedet sich der THW Kiel endgültig aus dem Kampf um die deutsche Meisterschaft. Und die Füchse Berlin sind aktuell auch einfach etwas besser. Und das liegt nicht ausschließlich daran, dass der THW nur 72 Stunden Zeit hatte, um sich nach dem Pokalsieg auf das Duell mit den Berlinern vorzubereiten. Die Füchse verdienten sich mit ihrem variablen Spiel die 18:14 Pausenführung. Doch Kiels Qualitäten, der große Einsatz und die hervorragende Moral sorgten dafür, dass es nach dem Wechsel noch einmal spannend wurde. 5 Minuten vor dem Ende lagen die Berliner nur noch mit einem Tor vorne. Die Wende war möglich, doch Wienzek, Pekeler und Duvniak konnten gleich 3 klare Chancen nicht nutzen.
Der deutsche Meister Magdeburg bleibt im Titelrennen dabei. Der SCM gewann locker 31:20 gegen Stuttgart und hat nur einen Minuspunkt mehr als das Spitzenduo Melsungen und Berlin. Alexander Zverev ist auf der Suche nach der Frühjahrsform. In 6 Wochen stehen die French Open in Paris an. Nach zuletzt enttäuschenden Leistungen gab es für Deutschlands besten Tennisprofi in München den 2. Sieg beim ATP-Turnier und damit den Einzug ins Viertelfinale. Florian Hecht berichtet aus München.
Es war kein großartiger Auftritt, aber es war ein solider und der hat zum Sieg gereicht. Alexander Zverev, die deutsche Nummer 1 im rein deutschen Duell gegen Daniel Altmaier, der Konstantere, verwandelte nach 1:19 seinen 4. Matchball in einem komplizierten Spiel gegen die deutsche Nummer 3.
Ja, in der ersten Runde fand ich, dass ich von der Grundlinie extrem gut gespielt habe. Heute etwas besser aufgeschlagen vielleicht, aber generell, es geht in die richtige Richtung, darüber bin ich glücklich.
Gut gespielt, aber verloren hat dagegen Yannick Hanfmann. Gegen den Niederländer Talon Kriegsburg ging es im ersten Satz in den Tiebreak hinein, den Hanfmann aber mit 6:7 verlor. Und auch im zweiten Satz lange alles auf Augenhöhe gegen die Nummer 37 der Welt. Dann aber konnte Kriegsburg Hanfmann den Aufschlag abnehmen und nach 1,5 Stunden als letzter Sieger des Tages vom Center Court gehen.
Im Viertelfinale trifft Zverev dann auf den Niederländer Griegsboer. Am eigentlich sportfreien Karfreitag in München. Mit einer Ausnahmegenehmigung der Stadt. In Stuttgart wird am Feiertag nicht gespielt. Beim Turnier der Frauen. Ella Seidel ist überraschend ins Achtelfinale eingezogen. Nach dem Sieg im deutschen Duell gegen Tatjana Maria.
Und das war das Wichtigste vom Sport zusammengefasst heute von Mads Nicholson.
ARD Infonacht. Nachrichten.
Um 0.30 Uhr mit Juliette Groß. Ein von der Bundesregierung gechartertes Flugzeug mit Afghanen an Bord ist am Flughafen Leipzig gelandet. Insgesamt seien 138 Menschen angekommen, teilte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums mit. Die Mehrzahl sei weiblich. An Bord waren demnach auch 45 Kinder und Jugendliche. Die Maschine war in Islamabad gestartet. Nach Angaben des Auswärtigen Amts handelt es sich bei den Passagieren um Menschen aus verschiedenen Programmen, die eine rechtsverbindliche Aufnahmezusage erhalten haben. Sie seien gründlich überprüft worden. Bestimmte Migranten aus Drittstaaten dürfen nach Griechenland abgeschoben werden. Das hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Martin Seiler.
Wer alleinstehend, gesund und arbeitsfähig ist, darf trotz Mängeln im griechischen Aufnahmesystem zurückgeschickt werden. Diesen Menschen drohe dort keine extreme Not, so das Gericht. Der Maßstab sei, ob ihnen Brot, Bett und Seife zur Verfügung stünden, hieß es. Ein staatenloser Mann aus dem Gazastreifen und ein Somalier waren über die Türkei nach Griechenland eingereist und erhielten eine befristete Aufenthaltserlaubnis. Später reisten sie nach Deutschland weiter und stellten erneut Asylanträge. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge lehnte diese ab und ordnete die Abschiebung zurück nach Griechenland an.
Der US-Bundesstaat Kalifornien hat die Regierung von Präsident Trump wegen der Einführung umfassender Zölle verklagt. Der kalifornische Gouverneur Newsom argumentiert, dass Washington die Sonderzölle nicht im Alleingang verhängen dürfe. Aus Los Angeles, Nils Dams.
So funktioniert unsere Demokratie nicht, sagte der Generalstaatsanwalt von Kalifornien, Rob Bonta. Trump habe sich bei der Einführung der Zölle auf ein Notstandsgesetz berufen, das ihm aber nicht so weitreichende Eingriffe gestatte, sagte Bonta auf einer Pressekonferenz. Der demokratische Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, nannte die Zölle die größte Steuererhöhung in der neueren amerikanischen Geschichte und richtete einen Appell an den Kongress in Washington. Der solle endlich seinen Job machen. Der Kongress hätte den Zöllen zustimmen müssen, argumentieren die Kläger.
Tausende Palästinenser haben im nördlichen Gazastreifen gegen die islamistische Hamas und den Krieg gegen Israel protestiert. Augenzeugen sprachen von einer der größten Protestaktionen seit Jahren in dem Küstenstreifen. Viele Demonstranten schwenkten weiße Flaggen und forderten ein Ende der Kämpfe. Bei erneuten Attacken des israelischen Militärs kamen nach Angaben der Hamas innerhalb eines Tages wieder mehr als 20 Menschen ums Leben. Israel erklärte erneut, die Angriffe hätten Mitgliedern der Terrororganisation gegolten. Das Wetter in Deutschland. Im Osten meist trocken, im Westen gebietsweise Schauer und einzelne Gewitter, Tiefstwerte 15 bis 4 Grad. Tagsüber im Osten länger heiter, im Westen zeitweise Schauer und einzelne Gewitter, 7 Grad in der Eifel bis 28 Grad an der Oder. Am Freitag örtlich Schauer bei 8 bis 22 Grad. Am Samstag im Norden wechselhaft, im Süden mehr Sonne, 11 bis 21 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Die A1 Köln Richtung Euskirchen ist zwischen Köln-Bocklemünd und dem Kreuz Köln-West wegen Wartungsarbeiten gesperrt. Die A2 Berlin Richtung Hannover ist zwischen dem Kreuz Magdeburg und Bornstedt gesperrt. Die A3 Würzburg Richtung Nürnberg ist zwischen Höchstadt Nord und Höchstadt Ost wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Die Umleitung führt sie dort über die U15. A4 Dresden Richtung Görlitz zwischen Weißenberg und Kodersdorf 3 Kilometer Stau. Die A7 Kassel Richtung Fulda ist zwischen Homberg-Efze und Bad Hersfeld-West wegen Reinigungsarbeiten gesperrt. Die Umleitung führt über die U10 über Ellingshausen nach Bad Hersfeld-West. Die A38 Halle Richtung Leipzig ist zwischen Lützen und Leipzig-Südwest nach einem Unfall gesperrt. A94 Passau Richtung München, der Tunnel Einhausung-Wimpersing wird gewartet und ist deshalb noch bis etwa 3 Uhr gesperrt. Die Umleitung führt dort über die U26. Und die A111 Charlottenburg Richtung Dreieck-Oranienburg ist zwischen am Festplatz und dem Tunnel Flughafen Tegel gesperrt.
Die ARD Infonacht.
Mit Alex Franz seien Sie willkommen.
15 einzelne Einschusslöcher am großen Eingangstor des Gefängnisses von Toulon in Frankreich. Aber das war noch nicht alles. Land auf, Land ab gab es Brandanschläge auf Haftanstalten und auf Autos, die davor parken. Immer wieder auch Gefängnisse, und ein Zufall ist das alles ganz sicher nicht. Was also ist da los in Frankreich? Der französische Justizminister vermutet Einschüchterungsversuche der organisierten Drogenkriminalität und bezeichnete die Angriffe als Versuch, den Staat zu destabilisieren. Kai Rienecker berichtet aus Paris.
Die Täter schlugen in der Nacht zu. In Nanterre und Villepinte im Großraum Paris wurden mehrere Autos des Gefängnispersonals auf den Parkplätzen vor den Haftanstalten mit Benzin übergossen und abgefackelt. Im südfranzösischen Valence tauchte auf einmal ein Tretrollerfahrer auf und steckte zwei Fahrzeuge vor dem dortigen Gefängnis in Brand. In Marseille waren es Autos für eine Wohneinrichtung von Gefängnispersonal, die in Flammen aufgingen. Und an der Côte d'Azur in Toulon fuhr um 1 Uhr morgens ein Auto mit mehreren Insassen vor. Schüsse aus einer Kalaschnikow wurden auf den Eingangsbereich abgegeben. Verletzte gab es nicht, die Täter entkamen, zurückblieben 15 Einschusslöcher. An den meisten Anschlagsorten wurden die Kürzel DDPF aufgefunden, die laut Ermittlungsbehörden auf radikale Gruppierungen hindeuten könnten, die sich für die Rechte von Gefangenen einsetzen. Für Justizminister Gérald Darmanin mehr als ein Warnsignal.
En fait, il y a des gens qui essaient de déstabiliser l'État.
Es gibt offensichtlich Leute, die versuchen, den Staat zu destabilisieren, indem sie ihn einschüchtern. So Justizminister Darmanin. Er selbst war zuvor 4 Jahre lang französischer Innenminister, und für ihn ist klar, hinter den Anschlägen auf die Gefängnisse und ihr Personal steckt die organisierte Drogenmafia, der die aktuelle französische Regierung den Kampf angesagt hat. Das Problem sind nach seiner Einschätzung die Zustände in den französischen Gefängnissen. Im Moment sitzen 17.000 Drogenhändler in französischen Gefängnissen. Die sind meist gar nicht auf den Straßen von Saint-Tropez oder Paris. Sie werden ja von uns verfolgt. Aber in unseren Gefängnissen sind sie nicht mehr von der Gesellschaft abgeschottet. Sie können weiter telefonieren und drohen. Die Lage in den französischen Gefängnissen sowie die Arbeitsbedingungen des Justizpersonals vor Ort sind schon lange ein Aufregerthema in Frankreich. Vor einem Jahr gab es die spektakuläre Flucht des Drogenbosses Mohamed Amra. Auf dem Weg zu einem Gerichtstermin in Rouen wurde er in einer Mautstation der Autobahn aus seinem Gefängnistransporter befreit. Mehrere vermummte Männer mit Maschinengewehren töteten dabei 2 Beamte des Strafvollzugs. Vor 2 Monaten konnte der befreite Drogenboss in Rumänien wieder festgenommen werden und sitzt inzwischen wieder in Frankreich ein. Das Gefängnispersonal ist jedoch verunsichert. Gewerkschaftsvertreter Wilfried Funk. Natürlich geht die Angst um. Wir arbeiten unter schlechter gewordenen, geradezu unmenschlichen Bedingungen. Die Gefängnisinsassen nehmen immer weiter zu und das Personal wird immer weniger. Ab einem bestimmten Moment kann das nicht mehr funktionieren. Die französische Regierung hatte kürzlich den Bau von Hochsicherheitsgefängnissen angekündigt, in dem alle verurteilten schweren Drogenkriminellen Frankreichs untergebracht werden sollen. Um die Überbelegung von gut 130% in Frankreichs Haftanstalten schnell abzubauen, hat Justizminister Darmanin auch versprochen, schnell einige Gefängnisse in Fertigbauweise hochzuziehen, wie es sie schon in Großbritannien und Deutschland gäbe.
Kai Rienecker berichtete aus Paris.
Wirtschaft.
Lange Zeit galten die USA als Traumziel vieler Reisender. Doch in den vergangenen Wochen häuften sich Berichte, von denen vor Reisen dorthin gewarnt wird. Gewarnt wird unter anderem vor sehr scharfen Grenzkontrollen. Macht sich der Stimmungsumschwung bereits an den Buchungszahlen bemerkbar? Bianca von der Au.
Die Zahlen des National Travel and Tourism Office belegen es. Weniger ausländische Touristen reisen in die USA. Allein im März waren es laut Behörde 12% weniger als im März 2024. Insgesamt reisten in den ersten 3 Monaten des Jahres 7,1 Millionen ausländische Besucher in die USA, 3,3% weniger als im Vorjahreszeitraum. Laut Nachrichtenmagazin Washington Examiner der schärfste Einbruch seit der Corona-Pandemie. Mit Blick auf deutsche USA-Urlauber kann der Deutsche Reiseverband derzeit keine Veränderung im Buchungsverhalten feststellen, so Pressesprecherin Kerstin Heinen.
Also aktuell können wir bei den Buchungen von Pauschalreisen, also von Reiseveranstaltern organisierten Reisen, keinen Trump-Effekt sehen. Was wir aber sehen ist, in diesem Jahr ist die Reiselust der Deutschen sehr, sehr groß und die haben schon sehr früh gebucht. Das heißt, die haben im Dezember vergangenes Jahr schon angefangen zu buchen. Dementsprechend Dementsprechend ist jetzt aktuell eher eine Buchungsdelle. Die betrifft aber letztlich alle Ziele.
Einzelne Anbieter merken es aber durchaus, dass sich die Nachfrage nach Reisen in die USA verändert. Wie beispielsweise Timo Kohlenberg, Geschäftsführer des Spezialreiseanbieters America Unlimited.
Was man aber deutlich sehen kann, ist, dass so ab Mitte Februar, Ende Februar die Anfragen und somit auch die Neubuchungen deutlich zurückgeblieben sind und doch sehr verhalten sind.
Der Deutsche Reiseverband berichtet von seinen Mitgliedsunternehmen, dass sich Kunden vermehrt zu den Einreisebedingungen in den USA erkundigten. Medienberichte über Schwierigkeiten bei der Einreise hätten zu Verunsicherung geführt. Kerstin Heinen vom Deutschen Reiseverband will beruhigen.
Es ist natürlich wichtig, dass ich bei der Beantragung eines Visums oder eben der ESTA für die Einreise in die USA absolut wahrheitsgemäß antworte und eben nicht bewusst gegen irgendwelche Regeln verstoße oder falsche Angaben mache, dann kann es ohne weiteres passieren, dass die Einreise verweigert wird. Aber wenn ich mich an die Regeln halte, ist da im Grunde genommen keine Änderung zu vorher.
USA-Reisespezialist Kohlenberg spricht sogar von einem Medienkino, ausgelöst von Reise- und Sicherheitshinweisen, die das Auswärtige Amt lediglich präzisiert habe. Aus Sicht des Deutschen Reiseverbands gibt es derzeit keine Verschärfung der Einreisebedingungen in die USA. Dennoch bleiben vermehrt Touristen aus Kanada fern, wegen Trumps Handelspolitik. Für deutsche Urlauber sind die USA nach Angaben des Deutschen Reiseverbands ein beliebtes Ziel. Immerhin auf Platz 8 der Destinationen. Allerdings machen USA-Reisen nur einen Bruchteil aller Auslandsreisen der Deutschen aus.
Bianca von der Au berichtete. Wir kommen nun zu einem ganz anderen Thema. In diesem Jahr jährt sich das Ende des Zweiten Weltkriegs zum 80. Mal. Aus diesem Anlass veranstaltet der Landkreis Märkisch-Oderland gemeinsam mit der Stadt Seelow eine Gedenkveranstaltung zur Schlacht um die Seelower Höhen, die im April 1945 mit Zehntausenden Opfern auf sowjetischer, polnischer und deutscher Seite eine der letzten großen Kampfhandlungen des Kriegs war. Seit dem aktuellen Überfall Russlands auf die Ukraine fällt dem Landkreis Märkisch-Oderland das Gedenken an die Schlacht um die Seelower Höhen schwer. Damals gewann die Rote Armee die Schlacht bei Seelow auf dem Weg nach Berlin. Jetzt stehen russische Truppen in der Ukraine. Wie geht der Landkreis damit um? Fred Pelaski.
Es war tatsächlich zunächst ein stilles Gedenken an diesem 80. Jahrestag der Schlacht um die Seelower Höhen. Russlands Botschafter Sergei Nitschajew, aber auch Diplomaten und Militärs aus Belarus, Polen und anderen Ländern verneigten sich um 11 Uhr vor den zuvor abgelegten Kränzen am Fuße der riesigen Soldatenskulptur. Keine Ansprache. Als Botschafter Nitschajew die Treppe vom Monument herunterkam, war es dann doch nicht mehr so still. Etwa 800 Menschen hatten sich versammelt. Eine Gruppe älterer Leute sang Lieder zu Ehren der Oktoberrevolution. Nitschajew genoss ein regelrechtes Bad in der Menge, gab Autogramme, schüttelte Hände. Ein Mann reichte Brot und Salz.
Und vielen Dank dafür, dass Sie heute gekommen sind. Ich freue mich sehr, Sie hier zu sehen.
Vielen Dank, dass Sie so zahlreich da sind.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist sehr nett.
Die Freundschaft, die bleibt.
Der zuständige Vizelandrat von Märkisch-Oderland, Friedemann Hanke, war die ganze Zeit dabei. Der CDU-Politiker hatte sich gegen den Wunsch des Auswärtigen Amts entschieden, den Vertretern Russlands den Zutritt zu verwehren, auch wenn er den Kult um Nitschajew offenbar befremdlich fand.
Er hat ja schon was von Heiligenverehrung. Also grundsätzlich ist es so, dieser Anlass natürlich auch ein Anlass, der bestimmte Kreise auch anzieht. Das muss man erstens ganz deutlich sagen. Zweitens haben wir als Landkreis tatsächlich auch eine enge Verbindung mit der Botschaft und auch mit Herrn Nitschajew über die vergangenen Jahre und mit der Botschaft ja über die Jahrzehnte schon. Begründet sich ja vor allen Dingen in den Kriegsgräbern und in den Kriegstoten, die wir immer wieder ausbetten und neu beisetzen. Und daraus begründet sich auch eine enge Zusammenarbeit mit der russischen Botschaft, sodass Herr Nitschajew für uns auch tatsächlich eine vertraute Person ist.
Nach der Kranzniederlegung wurden zwei Tafeln mit Namen gefallener Rotarmisten eingeweiht. Joachim Kozlowski, Umbetter vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, zeigte sich irritiert über all die Fahnen und Gesänge.
Ja, im Grunde genommen geht es so ein bisschen am Thema vorbei. Also wenn ich jetzt eine Klassenarbeit abgeben müsste, dann wäre das Thema verfehlt. Also wir gedenken hier der Kriegstoten, der Toten, die vor 80 Jahren bei der Stürmung der Seelower Höhen ihr Leben gelassen haben. Nicht mehr und nicht weniger. Also so sehe ich das.
Auf eine Journalistenfrage zur Ukraine machte Nitschajew schließlich deutlich, dass er auch noch andere Botschaften im Gepäck hatte.
Wir kämpfen nicht gegen das ukrainische Volk.
Das ist unser Brudervolk. Aber das neonazistische Regime können wir nicht dulden. Das steckt bei uns in den Adern, wissen Sie.
Es sind genau diese Propagandabotschaften, die den ukrainischen Botschafter schon vorher veranlasst hatten, der Veranstaltung fernzubleiben.
Fred Pelarski berichtete. 0:45 Uhr.
Die ARD-Infonacht.
Die schwarz-rote Bundesregierung ist noch nicht einmal im Amt. Da bestimmt ein alter Streit wieder die Debatte. Die Frage, ob Deutschland die Ukraine mit dem hochmodernen Marschflugkörper Taurus ausstatten sollte. Schon im vergangenen Jahr wurde monatelang darüber gestritten. Der amtierende Kanzler Olaf Scholz war dagegen. Der vermutlich künftige Friedrich Merz sieht das anders. Darüber hat mein Kollege Michael Latz mit Anna Engelke aus dem Team des Podcasts Streitkräfte und Strategien gesprochen. Die erste Frage zum besseren Verständnis war, was kann der Taurus eigentlich?
Also der Taurus ist vergleichsweise modern, stammt aus dem Jahr 2005. Er hat eine hohe Reichweite von rund 500 Kilometern. Außerdem findet der Taurus im Tiefflug sein Ziel und zwar ohne weitere Steuerung. Und deswegen ist er von der Flugabwehr schwer auszuschalten und er kann schwer einnehmbare Ziele wie zum Beispiel Brücken zerstören. Und Deutschland hat etwa 600 Marschflugkörper Taurus und die Hälfte davon soll einsatzfähig sein.
Nun kennen wir die Debatte ja schon aus dem vergangenen Jahr. Scholz warnte damals, Merz beharrte, jetzt geht's weiter. Wer von beiden hat am Ende recht?
Naja, also ich habe den Eindruck, es geht nicht so sehr um Recht haben, sondern darum, die Vor- und Nachteile einer Lieferung von Taurus abzuwägen. Und da ist eben der noch Bundeskanzler Scholz bei Nein gelandet. Er hat sich ja ganz klar dagegen entschieden. Und der wahrscheinlich künftige Bundeskanzler Friedrich Merz, der kann sich ja offenbar eine Taurus-Lieferung vorstellen in Abstimmung mit den europäischen Partnern. Also es ist wirklich eher so, wo komme ich mit meiner Entscheidung raus, als Recht haben.
Das heißt, es ist eine Frage der Beurteilung nach wie vor. Sehen Sie denn Anzeichen dafür, dass sich zum Beispiel in der SPD-Fraktion bei dem Thema etwas ändert, ein Umdenken einsetzt? Bisher hieß es da ja auch, na, wir folgen eher der Linie des Kanzlers Scholz.
Genau, also eher die vorsichtige Linie, das sehe ich auch weiterhin so, dass die SPD-Fraktion auf diesem Weg ist. Es wäre allerdings jetzt hier die Taurus-Entscheidung, wäre auch keine Entscheidung des Bundestags, also wo die SPD-Fraktion gefragt wäre, zusammen dann mit der Unionsfraktion, wenn die gemeinsam dann diese Regierung bilden. Es wäre eine Entscheidung der Bundesregierung, der dann neuen Bundesregierung. Und wir haben jetzt den noch wahrscheinlich künftigen Verteidigungsminister Pistorius bei einer SPD-Veranstaltung an diesem Montag gehört und da war er sehr zurückhaltend, als es um dieses Thema ging und vielleicht auch deswegen, weil es ja gerade die Abstimmung gibt bei der SPD über den Koalitionsvertrag. In dem Koalitionsvertrag selbst steht auch nichts zu Taurus drin, aber diese Abstimmung läuft und da möchte ja vor allen Dingen die SPD-Führung, zu der Boris Pistorius ja auch gehört, möchte ja eher eine Zustimmung haben zu dem Koalitionsvertrag und dann passt dann vielleicht so eine Taurus-Debatte, ne, eines Marschflugkörpers, der in der SPD kritisch gesehen wird, nicht so gut ins Konzept.
Nun liefern ja aber auch andere europäische Länder Marschflugkörper an die Ukraine. Sie haben es eben schon mal angesprochen, die Reichweite beim Taurus ist anders. Ist das der einzige Grund, warum sich Deutschland so schwer tut?
Ich habe den Eindruck, es ist eine Mischung von Gründen. Mit ganz oben steht auch, um Putin nicht zu provozieren. So ist jetzt wirklich mein Eindruck, ne, aus diesen anderthalb Jahren, die wir diese Debatte schon führen. Die höhere Reichweite wird immer angeführt von Taurus von 500 Kilometern. Die britischen und französischen Marschflugkörper, die bereits in der Ukraine eingesetzt werden, die sind deutlich geringer. Was heißt deutlich geringer? Aber so um die 300 Kilometer. Und bei diesen 500 Kilometern Reichweite vom Taurus, da gibt es wohl die Sorge der Bundesregierung, dass damit dann zum Beispiel Ziele wie Moskau ins Visier genommen werden könnten, wenn die Ukrainer sich unter großem Druck sehen würden. Allerdings kann die Ukraine auch jetzt schon Ziele wie Moskau erreichen mit selbstgebauten Drohnen oder selbstentwickelten Drohnen. Es gibt dann noch ein Argument, dass die Zielsteuerung des Taurus sensible Daten benötigt und dass die dann mit der Ukraine geteilt werden müssten. Und dann gibt es noch so Gegenargumente, über die niemand sprechen will, wo es immer nur heißt, es sei NATO-geheim.
Nun haben wir ja bei anderen Waffensystemen schon erlebt, dass es oft lange dauert, bis sie denn auch tatsächlich in der Ukraine zum Einsatz kommen. Wie ist das beim Taurus? Wäre der tatsächlich eine schnelle Hilfe und noch dazu der erhoffte Gamechanger?
Nein, keine schnelle Hilfe. Also man müsste erst Soldaten trainieren. Das würde bestimmt ein halbes Jahr dauern. Und Taurus erzielt keine kriegsentscheidenden Effekte. Da sind sich alle einig, interessanterweise Kritiker und Befürworter von Taurus-Lieferungen. Also es ist nicht kriegsentscheidend, es ist eher meines Erachtens so eine symbolische Debatte, um zu zeigen, guck mal, wir meinen das jetzt aber wirklich ernst mit der Ukraine-Unterstützung. Man kann aber militärisch drauf gucken, natürlich auch auf den Taurus, und da ist es schon so, es fehlen der Ukraine schwere Langstreckenwaffensysteme mit der Durchschlagskraft eines Taurus-Marschflugkörpers. Wir können wohl davon ausgehen, dass die Marschflugkörper, die Frankreich geliefert hat, die Großbritannien geliefert hat, dass da das weitgehend erschöpft ist in der Anzahl, und da könnte Taurus hilfreich sein. Aber es ist wirklich, das haben wir ja auch schon so häufig besprochen, es gibt nicht ein einzelnes Waffensystem, was entscheidend ist, sondern was gut wäre, wäre eine Strategie Deutschlands und Europas, was denn in der Ukraine erreicht werden soll und wie man insgesamt die Ukraine unterstützt und nicht so, ich möchte nicht sagen von der Hand in den Mund, ne, aber mal mit dem und mal dem, sondern dazu sagen, was wollen wir für die Ukraine?
Einschätzungen von Anna Engelke aus dem Team des Podcasts Streitkräfte und Strategien.
Kultur.
Gina Alice Redlinger ist Songwriterin, Influencerin und Pianistin. Schon früh wurde die Hessin mit deutsch-koreanischen Wurzeln als Wunderkind gefeiert. Egal ob mit Klassik oder K-Pop, sie begeistert das Publikum weltweit. Neben ihrer Solokarriere steht sie auch mit ihrem Ehemann auf der Bühne, und den kennen viele. Es ist der berühmte Pianist Lang Lang. Unsere Frankreich-Korrespondentin Caroline Düller hat Gina Alice Redlinger in Paris getroffen.
Mit 4 Jahren habe ich angefangen, Musik zu machen, und mit Klavier habe ich angefangen. Und von Anfang an hat es mir einfach Spaß gemacht.
Spaß an der Musik hat Gina Alice Redlinger immer noch. Heute mixt die 30-Jährige Tradition und Moderne, Klassik und Pop.
Ich denke, dass Musik einfach keine Grenzen hat. Besonders im heutigen Zeitalter. Und Musik, gute Musik ist einfach gute Musik. Und Mozart und Chopin und Debussy spiele ich genauso gerne, wie ich Songs schreibe. Für mich ist Musik einfach grenzenlos, und ich liebe es, verschiedene Welten miteinander verbinden zu können.
Mit 8 gewann die gebürtige Wiesbadenerin den Wettbewerb Jugend musiziert und tritt inzwischen auf den großen Bühnen rund um den Globus auf, etwa in der New Yorker Carnegie Hall. Und das nicht nur solo, sondern manchmal auch zusammen mit ihrem Ehemann, dem chinesischen Star-Pianisten Lang Lang. Die Auftritte seien eine Möglichkeit, in einer anderen Dimension zu kommunizieren, sagt Redlinger. Aber auch harte Arbeit.
Natürlich ist es auch nicht einfach nur geschenkt, weil ich muss natürlich die Leistung auf der Bühne bringen, und mit Lang Lang auf einer Bühne stehen zu können, also dem muss man auch standhalten, und da gibt's dann auch kein Pardon, nur als Frau von Lang Lang auf der Bühne stehen zu dürfen. Also da spricht auch wirklich die Leistung für sich, und deswegen ist es wirklich aufregend und auch herausfordernd auf verschiedene Ebenen, ja.
Nach der Hochzeit wurde sie auch in China zum Star. Doch Redlinger ist weit mehr als die Frau von. Sie spricht 5 Sprachen, arbeitet als Model und schreibt ihre eigenen Songs. Darin mischen sich Stile, Sprachen, Kulturen.
Meine Musik ist, denke ich, einfach ein Mix von verschiedenen Genres und Kulturen. Die Grundlanguage, die Grundsprache ist immer Englisch, in der ich schreibe. Aber ich versuche teilweise auch Mandarin einzuarbeiten und teilweise auch ein bisschen Koreanisch. Also einfach, um die Kulturen miteinander zu verbinden, die mich als Person ausmachen, um einfach alles authentisch wie möglich zu machen.
Mit ihrer Familie lebt Gina Alice Redlinger heute zwischen New York, Shanghai und Paris. Die französische Hauptstadt ist für sie ein besonderer Ort. Die Architektur, die Kunst, das Design, all das lade zum Tagträumen ein, sagt Redlinger, oder zum Komponieren.
Der Song heißt Lonely in Paris.
Ihre Solo-EP Dreamcatcher ist letztes Jahr im Herbst erschienen.
Zum Beispiel gibt es ein Chanson, das ich liebe, das heißt La Foule von Edith Piaf. Und ja, diese Energie dieses Chansons war auch bei einem der Songs, den ich vor kurzem geschrieben habe, eine große Inspiration. Und ich freue mich wahnsinnig, das bald mit allen teilen zu können. Ja.
Klassik, Pop oder Chanson. Auch musikalisch ist Gina Alice Redlinger in vielen Welten zu Hause. Ihr Lieblingsstück, das sei für sie die schwerste Frage überhaupt.
Mein Lieblingsstück ist immer genau das, was ich in diesem Moment spiele. Ja.
Gina Alice Redlinger, begeistert mit Klassik und Pop. Das war ein Porträt von Caroline Düller.
Standpunkte.
Ein Charterflug mit Afghaninnen und Afghanen ist am Abend in Deutschland gelandet. Weitere Flüge sind demnächst geplant. In Pakistan warten jetzt noch etwa 2600 Menschen aus Afghanistan auf ihre Ausreise. Die noch amtierende Bundesregierung hat ihnen die längst zugesagt, weil sie im Taliban-Regime in ihrem Heimatland in Gefahr sind. Zum Beispiel, weil sie als Ortskräfte die Bundeswehr unterstützt haben. Unionspolitiker kritisieren die Flüge und verweisen darauf, dass die voraussichtlich nächste Bundesregierung die Aufnahmeprogramme beenden will. Unser Hauptstadtkorrespondent Philipp Eckstein hat für die Ablehnung kein Verständnis.
Die Debatte über die Aufnahmeprogramme gefährdeter Menschen aus Afghanistan ist schäbig, der Zeitpunkt irritierend. Insbesondere die CDU muss sich fragen lassen, was sie damit gerade jetzt bewirken will. Warum diese zur Schau gestellte Empörung so kurz bevor Friedrich Merz das Kanzleramt übernimmt und damit auch viel Verantwortung? Der Verdacht drängt sich auf, die CDU will innenpolitisch punkten. Doch dafür eignet sich das Thema nicht. Wenn Deutschland in der Welt ein verlässlicher Partner sein möchte, dann gilt ganz grundsätzlich, Verträge werden eingehalten, Zusagen erfüllt. Das heißt konkret, Afghaninnen und Afghanen, die eine Zusage erhalten haben, sollte Deutschland einfliegen und aufnehmen. Das sollte eigentlich auch für die CDU selbstverständlich sein.
Die Meinung von Berlin-Korrespondent Philipp Eckstein. Auch das Nachrichtenportal T-Online kritisiert die Ablehnung und verweist auf die Menschenrechtslage in Afghanistan.
Nur weil der Ukraine-Krieg und US-Präsident Trumps Zolltiraden die humanitäre Krise am Hindukusch aus den Schlagzeilen verdrängt haben, heißt das nicht, dass die Bundesregierung nicht mehr an ihre Zusagen gebunden wäre. Und nur weil sich der gesellschaftliche Diskurs mittlerweile auf Abschiebeflüge in die andere Richtung fokussiert, dürfen Menschen, die während des Bundeswehreinsatzes als Übersetzer oder Fahrer für deutsche Behörden ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben, nicht einfach im Stich gelassen werden. Viel eher ließe sich die Frage stellen, warum sie nicht schon längst in Sicherheit gebracht worden sind.
Der Kölner Stadtanzeiger kann nachvollziehen, dass die Union irreguläre Migration begrenzen will, aber nicht, dass sie die Rettung von Menschen vor den Taliban kritisiert.
Es werden Menschen ausgeflogen, die sicherheitsüberprüft sind, längst über eine entsprechende Zusage verfügen, Hab und Gut in Afghanistan verlassen haben und auf gepackten Koffern in Pakistan sitzen. Im Spätsommer 2021 mussten Tausende in einem dramatischen Einsatz aus Afghanistan herausgeholt werden, übrigens unter der Ägide einer CDU-Verteidigungsministerin. Und erst vor ein paar Tagen wurden dort wieder Menschen hingerichtet, öffentlich. Dass deutsche Politiker, die solche Verhältnisse damals für unzumutbar hielten, heute mit dem Gestus der Empörung meinen, man könne sogar besonders gefährdete Einheimische ruhig ihrem Schicksal überlassen, ist bitter.
Und die Rheinzeitung aus Koblenz meint, dass die Union mit ihrer Empörung über die Flüge für besonders gefährdete Menschen maßlos über das Ziel hinausschieße.
Sie begibt sich damit auf dünnes Eis, denn ihr künftiger Kurs in dieser Frage ist noch unklar. Zwar heißt es im neuen Koalitionsvertrag, man werde freiwillige Aufnahmeprogramme, zum Beispiel für Afghanistan, beenden. Hinzugefügt ist aber wohlweislich die Einschränkung so weit wie möglich. Denn bei den Aufnahmezusagen für insgesamt noch rund 2600 Menschen handelt es sich rechtlich um Verwaltungsakte, auf die sich Betroffene berufen und auch klagen können. Ob die CDU diese nach Regierungsantritt einfach zurücknehmen kann, ist sehr fraglich. Die künftige Kanzlerpartei sollte sich besser mäßigen.
Und das waren die Standpunkte, zusammengestellt von Simone Kienzle.
Thank you.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 1 Uhr mit Christina Torge. Guten Morgen. Die Räumung eines besetzten Hörsaals der Berliner Humboldt-Universität ist beendet. Rund 100 pro-palästinensische Aktivisten waren am Nachmittag in einen Saal auf den Campusgelände Nord eingedrungen. Die HU-Leitung hat die Polizei um die Räumung gebeten. Rund 300 Beamtinnen und Beamte waren im Einsatz. Jasser Speck, RBB 24.
Die Polizei hat um kurz nach 20 Uhr alle Besetzerinnen und Besetzer herausgeholt. Von allen Aktivisten wurde die Identität festgestellt und ein Strafermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs eingeleitet. In Einzelfällen auch wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. Der Hörsaal sei verwüstet, so heißt es von der Polizei, es gebe Schmierereien und Sachbeschädigungen im Innern. Ein Demonstrant wurde bei der Räumung verletzt.
Beim BSW in Brandenburg steht ein Führungswechsel an. Finanzminister Krombach hat angekündigt, dass er den Landesvorsitz abgeben will. Er begründet das mit der Doppelbelastung. Krombach ist seit Mai vergangenen Jahres Vorsitzender des BSW in Brandenburg. Die Abrissarbeiten an der Ringbahnbrücke in Berlin-Charlottenburg liegen im Zeitplan. Das hat die Autobahn GmbH mitgeteilt. Die Arbeiten sollen am 25. April abgeschlossen sein. Wenige Tage später soll die Ringbahn wieder durchfahren. Der technische Geschäftsführer Brandenburger sagte, dass auch die Lärmbelastung für die Anwohner dann geringer wird.
Wir werden bis morgen Abend hier an der Ringbahnbrücke die Arbeiten vollenden. An der Westendbrücke gehen die Arbeiten über Ostern noch weiter. Es werden aber keine Abbrucharbeiten mehr mit großer Lautstärke stattfinden. Und in der Nacht wird auch nicht gearbeitet über Ostern. Und Überraschungen sind hoffentlich keine mehr zu erwarten.
Wegen heftiger Regenfälle sind im Norden Italiens mehrere Straßen sicherheitshalber gesperrt worden, auch die Autobahn. Die Behörden befürchten Sturmböen, Überschwemmungen und auch Erdrutsche. Auf einer wichtigen Zugverbindung zwischen Italien und der Schweiz wurde der Bahnverkehr eingestellt. Betroffen sind auch viele Urlaubsregionen. Alba Berlin hat seine Chancen auf den Einzug in die Playoffs der Basketball-Bundesliga gewahrt. Die Hauptstädter gewannen am Abend das Duell gegen die Telekom Baskets Bonn mit 102-88 und rückten damit in der Tabelle auf den 10. Rang vor. Soweit die Nachrichten. Mehr Informationen aus Berlin und Brandenburg finden Sie jederzeit auf rbb24.de. Das Wetter. Heute Nacht ist es mal